Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir mal 4 Songs mitgenommen, weil wir 2 ultra wilde Themen dabei haben. Deswegen starten wir direkt rein mit Capital Bra und seinem neuen Song Lavendel. Capi ist ja in letzter Zeit so ein kleiner Dauergast bei uns, weil wir immer gucken, wie verändert er sich gerade. Jetzt kam ja letzte Woche mit King Khalil was raus, was uns komplett vom Hocker gehauen hat. Jetzt wieder ein neuer Song, dieses Mal sogar als Challenge veröffentlicht, dazu gleich ein bisschen mehr. Und es gab eben einen Feature-Gast, der diese Challenge dann gewonnen hat, und das ist der gute Samy. Danach kommt Summer Jam zusammen mit dem italienischen Rapper Joliet. Summer Jam hat ja gerade erst vor kurzem sein Album released und jetzt gab es nochmal eine Single-Auskopplung zu einem der Songs, der auf der Special Edition drauf war. Dieses Mal mit Joliet, Limit Yok heißt der Track. Und Summer Jam verfolgt in letzter Zeit echt so eine sehr wilde Internationalisierungsstrategie, die wir auch schon bei anderen Rap-Kollegen gesehen haben. Deswegen nehmen wir das Ganze mal ein bisschen unter die Lupe. Danach kommt Shiago und Ikimel, der absolute Fiebertraum, der gerade durch Deutschland weht, mit ihrem Track namens Deutschland und sogar Deutschlandflagge, also so ein bisschen Bones MC-mäßig mit Emoji in dem Titel drin. Und zu guter Letzt kommt Chapo 102 zusammen mit Nina Chuba und ihrem neuen Track Randali. Die beiden haben ja schon mit Ich hasse dich einen übelsten Hit gelandet, ist Gold gegangen und so weiter, super erfolgreich. Jetzt kommt die zweite Zusammenarbeit von Chapo 102 und Nina Chuba und wir schauen mal, was dieser Nachfolger so auf dem Kasten hat.
Ja, und wie du schon gesagt hast, wird's auch themenmäßig wieder brisant, denn wir sprechen über Kollega. Kollega hat ja sein Karriereende bekannt gegeben und nun gibt es einen Rapper, der Gerüchte streut, dass Kollega wegen einem tödlichen Virus mit der Musik aufhört. Außerdem geht's um Mois und San Diego. Es gab ja vor ein paar Monaten das unbestätigte Gerücht, dass die ehemaligen Freunde nicht mehr so cool miteinander sind. Mois war ja auch bei San Diego auf dem Label gesigned und wollte eigentlich wieder anfangen mit Rappen. Und ja, dieses Gerücht, was da im Umlauf war, war, dass San Diego etwas mit der Ex-Frau von Mois hatte und jetzt ist da neue Bewegung reingekommen. Also heute die Folge voller Fitner und Gerüchte. Viel Spaß, genießt den Podcast. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart. Ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, ähnlich wie vor ein paar Wochen bei dem Interview mit Haiti, was Sherwin komplett spontan aufgenommen hat und dann auch 2 Tage später veröffentlicht hat, ging es mir letzte Woche. Es war zwar auf lange Sicht geplant, aber letzten Dienstag hatte ich Herzog zu Gast im Podcast. Und wir haben dann auch gesagt, komm, dann lass doch direkt Donnerstag das Interview raushauen. Deswegen gab es auch gar keine Ankündigung irgendwie vorab. Und am Donnerstag ist dann das Interview mit Herzog erschienen, der ja schon seit Jahren im Rap-Game ist, zahlreiche Alben auch veröffentlicht hat, die schon Top 10 gegangen sind und jetzt eben gerade in der Promophase zu seinem aktuellen Album Durch meine Venen ist. Und wir haben aber nicht nur über seine Karriere und über Musik gesprochen, sondern es ging auch um die Legalisierung von Cannabis, dann einen Streit mit Axel Springer und auch, was richtig interessant war, fand ich auch, als wir über Cannabis und Drogen gesprochen haben, ist, dass er eben gesagt hat, dass er so beobachtet hat, weil er zu der Zeit selbst getickt hat, dass bei der WM 2006 extrem viel Gras gestreckt wurde und sich die Qualität am Markt einfach verändert hat, weil so viele Touristen im Land waren. Und das fand ich irgendwie so eine Sache, da wäre ich gar nicht selbst drauf gekommen. Aber ja, deswegen ein sehr vielseitiges Interview. Zieht euch das unbedingt rein. Ist eins meiner Lieblingsinterviews, die wir hier bisher im Podcast hatten tatsächlich. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu der Musik von dieser Woche, beziehungsweise erstmal ganz kurz nochmal zu der Musik von letzter Woche.
Yes, ich muss sagen, es freut mich auch sehr. Ich habe einige Kommentare gelesen von wegen, dass die Leute es schön finden, dass so ein Interview mal ein bisschen Fragen gestellt werden, die nicht die 0815 Fragen, sondern auch, dass der gesamte Talk mal so ein bisschen was anderes ist, als man sonst häufig hört. Deswegen, sehr, sehr nice, dass das Interview so zustande gekommen ist. Und ja, du hast gesagt, wir schauen jetzt mal auf die Songs von letzter Woche. Ich muss sagen, bei mir ist dieser AK-Song noch richtig eingeschlagen. Dieses Räuber und Diebe, also wirklich einen heftigen Ohrwurm. Und jetzt habe ich mal geschaut, wie ihr denn abgestimmt habt letzte Woche. Unter der Spotify-Folge gibt's ja immer das Voting. Und da war es so, dass Nimo und OG den letzten Platz belegt hatten. Dann KIZ und AK außer Kontrolle. gleich viele Votes hatten. Chirok 471 auf dem zweiten Platz und Kapi zusammen mit King Khalil auf dem ersten Platz. Und das spiegelt ja auch so ein bisschen wider, was wir letzte Woche gesagt haben oder zumindest wie begeistert wir von diesem neuen alten Style von Kapi waren. Und dementsprechend bin ich jetzt super gespannt, wie sind denn die Charts ausgefallen?
Da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil zum Beispiel jetzt bei Kapi King Khalil weiß ich, die sind gar nicht in die Top 100 gechartet, aber in dem Post von den offiziellen deutschen Charts ging es mit Deutschrap erst ab Platz 53 los, aber nicht mit den Songs, die wir letzte Woche mit dabei hatten. Das heißt, die sind alle schlechter oder eben gar nicht gechartet. Auf Platz 53 haben wir Hoodplug, auf Platz 47 Jizzes und Bones, auf Platz 42 Mako, auf Platz 30 Finch und SDP und auf Platz 1 ist immer noch Soho Bani, die zweite Woche hintereinander, und ich hatte da letzte Woche auch was fälschlich gesagt. Ich hatte nämlich gedacht, dass Soho Bani damals, als der Song rauskam, dass er da direkt auf Platz 1 gegangen war, aber damals warst du Platz 2 und jetzt hat er es halt einfach geschafft, ich glaube 4 Monate nach Release eben Platz 1 zu gehen durch die Fußball-EM und jetzt halt die zweite Woche hintereinander auch noch auf Platz 1. Und Deutschrap ist aber auch in den Albumcharts auf Platz 1 und zwar mit KIZ, Görlitzer Park ist auf 1 gechartet. Und was auch richtig, richtig krass ist, die hatten jetzt irgendwie zusätzlich auch noch ein Album veröffentlicht und zwar heißt es Und der Anschlag auf die U8, was sich auf Platz 13 platziert hat. Und zum Beispiel von diesem Album ist das Lied, was wir letzte Woche auch mit dabei hatten, dieses Geld wie ein Magnet, das ist auf Und der Anschlag auf die U8 drauf. Und noch eine letzte Platzierung, Zartmann mit seiner EP ist ja gerade auch mega im Hype, der konnte sich auf Platz 10 platzieren und damit würde ich sagen, Capital Bra letzte Woche schon dabei gehabt, diesmal aber mit einer anderen Nummer, Lavendel feat. Samey, ein Remix.
Was soll ich tun, wenn das Wasser überkocht? Fühl mich lost, lost. Ich denk mir nein, 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 nein. Ich muss hier raus. Ich glaub, sie riecht nach Lavendel und ich komm mit Komplimenten. Kopf sie mich sehen die Wänden, verfolgen mein Kontinenten. Ja, ich glaub, sie riecht nach Lavendel und ich komm mit Komplimenten. Kopf sie mich sehen die Wänden.
Yes, Capital Bra zusammen mit Samey auf dem Track Lavendel. Und wir haben eben schon über das Interview gesprochen und wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, ne, der weiß ja, mit wie viele Interviews wir mittlerweile schon hatten. Und diese Interviews, die waren in der Qualität wirklich von bis. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir hatten schon Interviews mit Rap-Artists, die in dem perfekten Studio waren mit Schallschutz und Profi-Mikrofon. Und wir hatten aber auch schon das komplette Gegenteil, wo Leute irgendwie mit dem MacBook, mit dem iPhone aufgenommen haben, an öffentlichen Orten. Und es war wirklich ein grausamer Sound. Und da unser Podcast ja Audio-only ist, das heißt, es kommt ja umso mehr darauf an, dass ihr eine gute Klangqualität bekommt, war das damals natürlich immer Krise, wenn wir so ein Interview hatten und man nicht wusste, ey, wie können wir diesen Sound noch retten? Und Gott sei Dank haben wir dann Martin kennengelernt. Er ist Produzent, Manager und er, ich weiß gar nicht mehr, wie wir mit ihm in Kontakt gekommen sind, aber wirklich ein Kontakt, den wir rein über Deutschrap Plus kennen. Und er managt einerseits so Leute wie Yusuf und Yassin, die auch schon mal bei uns im Podcast waren, zwei Newcomer-Artists, aber auch den guten Samey. Und warum erzähle ich das jetzt alles, ne, mit Martin und Samey und so weiter, ne, lange Geschichte? Und zwar deshalb. Kapi hat jetzt den neuen Track Lavendel angekündigt. Der kam auch so in einer Version raus, nur von Kapi. Aber er hat dazu auch eine sogenannte Open Verse Challenge auf TikTok gemacht. Sprich, Kapi hat so ein Video gepostet, wo man ihn sieht, wie er den Song performt. Und dann läuft der Beat weiter. Kapi rappt aber nicht mehr. Und am Ende setzt Kapi wieder ein. Und das war dann quasi diese Challenge, dass verschiedene Artists konnten sich dann diesen Sound nehmen und darauf was performen. So auch der gute Samey. Und Sameys Video, Sameys Creation, die ging dann direkt durch die Decke. Also es gab über 2000 Leute, die dann mit dem Sound wiederum ein Video gemacht haben und so. Und Kapi hat sich dann kurzerhand bei ihm gemeldet, hat gemeint, yo, du hast gewonnen, lass den Song zusammen machen. Es ist auch ein Remix, also es ist eigentlich kein so Feature, sage ich mal, sondern ne, so beide sind sozusagen Main Artists Und dann haben sie den Song aufgenommen und da ist er. Und es ist irgendwie sehr crazy, muss ich sagen, weil wir so hautnah auch bei den Artists dabei sind, diese Connection zu Martin. Und dass er jetzt und sein Newcomer-Künstler und auch Sänger, Sammy ist ja kein Rapper, man hat es gerade gehört, Sänger, dass er jetzt mit Kapi, der die ganze Zeit Dauerthema bei uns ist, diesen Remix hat. Und ja, ich muss sagen, der Song ist auch irgendwie wieder so ein bisschen wie früher. Also die Zeit hat sich geändert und alles, aber ich muss sagen, als ich das erste Mal den Track gehört habe, habe ich direkt gedacht, dieses "Sie riecht nach Lavendel", das ist so ein Part, den hätte auch der Kapi vor x Jahren schreiben können, so ein 2019er, 2020er Kapi.
Yes, genau, also liegst du vollkommen richtig und das spiegelt sich auch in den Kommentaren wieder, wo eben viele sagen, das erinnert sie an CB6 Vibes, ein Album, was im April 2019 rauskam, beim Monat bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall so die Zeit, mit Liedern wie Benzema und sowas, und ich finde, das hört man so in dieser Betonung raus, das, was du gerade auch so ein bisschen nachgerappt hast von Kapi, und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dass sie den Song insgesamt nicht feiern, weil sie die Art von Kapi sowohl damals auch heute nicht gefeiert haben, also weißt du, ne, das ist ja jetzt nicht der Track wie Berlin lebt oder sowas, der so komplett nach vorne geht, nicht dieser alte aggressive Kapi, aber halt so dieser etwas gefühlvollere Kapi, den es halt auch vor ein paar Jahren einfach schon gab. Und ich finde, da ist es ein ähnlicher Vibe und besser als die Lieder, die irgendwie letztes Jahr zum Beispiel rauskamen. Und Kapi ist da ja insgesamt sehr vielfältig unterwegs einfach, ne, dass er halt so verschiedene, es gibt verschiedene Arten von Kapis Tracks einfach. Und ja, ich finde, Lavendel ist eine geile Nummer, ist ja auch als Solo-Lied draußen, ne, auch auf Spotify zum Beispiel, hatte mich dann auch fast ein bisschen gewundert, weil normalerweise, wenn dann so eine Single mit Remix rauskommt, dann ist das quasi im gleichen, ich nenne es mal Album drin, ne? Also dass man dann so sieht, Track 1 ist halt so das Solo-Lied von Kapi Lavendel und der zweite Track ist dann halt das Feature mit Sammy, aber das ist schon irgendwie separiert gemacht einfach. Auch der Track mit Sammy ist dann einfach viel länger, weil Sammys Part einfach hinten dran an dem Originallied ist. Aber ja, also finde, hat Kapi was Starkes rausgehauen mit Lavendel.
Ja, ich frage mich halt die ganze Zeit so ein bisschen auch, was Kapis Strategie ist mit diesen Newcomern, weil er featuret jetzt echt viel, macht viel mit neuen Artists, pusht auch so seinen eigenen irgendwie oder zumindest Osan. Und andere probieren ja immer so dieses in Anführungszeichen nach oben zu featuren, also mit größeren Artists, mit internationaleren Artists, kommen wir gleich zu Summer Jam und sowas. Und Kapi scheint da aber wirklich so sehr bewusst diese Richtung zu gehen. Also als ob da irgendwas bald kommt, wie so sein eigener Wettbewerb, sein eigenes Rap La Rue oder Icon Made oder sein eigenes Label oder ich weiß nicht was ist. Fühlt sich an, als ob der schon irgendwas plant, warum der so krass in diesem Newcomer-Bereich schwimmt.
Er plant jetzt auf jeden Fall auch einen internationalen Song, also einen Song auf Englisch hat er jetzt in seiner Story verkündet. Bin ich auch mal gespannt, ob das dann irgendwie 5 Songs in 1 Night oder als Albumtitel würde natürlich auch gut funktionieren, Berlin Lives. kann ich mir noch nicht richtig vorstellen. Ich bin sehr gespannt, was Kapi da plant. Also so ein bisschen hat er ja auch schon durchklingen lassen, als er da sehr emotional in den Kommentaren wurde, als es um Neymar 2 ging und da natürlich auch viele kritisiert haben, dass er halt jemand ist, der sowohl zu seiner Prime halt mit allen gefeatured hat, egal ob das ein kleiner Rapper war, ein unbekannter Rapper oder einfach auch halt die anderen Stars, die auf dem Kapi-Level waren und so, ne, oder eine Zeit lang war ja einfach jeder Rapper quasi unter Kapi und der hat sich eigentlich keine Platte gemacht und hat mit jedem Feature gemacht, so, und auch spontan rausgehauen und so, und das stimmt auch, muss man ihm auch zugute halten. Aber da hat sich so angehört, dass halt er ein bisschen enttäuscht ist einfach, dass halt andere nicht so denken und er wahrscheinlich Schwierigkeiten gerade auch einfach hat mit Artists, die gerade einfach mehr Hype haben als Kapi, Features zu bekommen, ne? Weil Kapi einfach nicht mehr den Stand in der Szene hatte wie vor ein paar Jahren, wenn man auf Streamingzahlen und sowas schaut und sich halt andere Artists ja bis einfach rarer machen, was Features angeht. Und da ein Kapi-Feature nicht mehr ins Konzept passt. Also kann mir auch gut vorstellen, ne, selbst wenn Kapi irgendwie noch cool ist mit Leuten auf einer menschlichen Art und Weise, ne, also mit Rappern, dass halt auch Manager im Hintergrund dann sagen, aber Feature mit Capital Bra passt irgendwie nicht so gut. Der hat sehr viel Skandale so am Laufen. Der ist nicht mehr auf dem Level wie vor 3-4 Jahren und sowas. Ne? Also ja, ich glaube, das ist schon auch nicht so leicht für Kapi. Muss ich jedes Mal wieder denken, wenn ich irgendwie so die neuen Songs höre und dann aber auch so die Streaming-Zahlen dazu mir anschaue, dass das, glaube ich, sehr, sehr schwer zu verkraften ist, so für Kapi, ne? Wenn man so hoch war vor ein paar Jahren und jetzt halt so nicht mehr auf diesem Level einfach ist, weil bei vielen anderen Artists war dieser Flug nach unten nicht ganz so tief, was die Zahlen angeht. So, oder war irgendwie ein bisschen krasser abgefedert, habe ich das Gefühl. Oder die kam halt auch einfach nicht von ganz so weit oben, wie es ein Kapi war, der halt einfach ne 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre komplett Überhype hatte.
Vielleicht ist der englische Song ja dann ein Feature mit Kollega.
Ja, ja. Vielleicht. Ja, oder vielleicht auch nicht, kommen wir später beim Thema zu.
Ja, oha, stimmt. Ja, also ich habe, was ich auch noch gesehen habe, das war jetzt so eine, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber so Katja Krasavice macht jetzt mit Brati zusammen irgendwie eine neue Sorte. Mhm. Und da waren dann auch die Schlagzeilen so, Katja ersetzt Kapi bei Brati. Und ich weiß nicht, ob so krass ist, keine Ahnung. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, welchen Bezug Kapi zu Brati rein rechtlich hat, also ob ihm was daran gehört. Also meines Wissens nach ist Brati von Mikado, die machen auch dieses Bad Cosmetics für Bad Moms J zum Beispiel und Unibev, die machen auch diesen Alge-Drink von Knossi oder Hardcore High von Juju und so. Da gab es letztens so einen ganz guten Post, der das mal alles so gezeigt hat. Und auf jeden Fall, ne, es kann auch sein, dass es einfach nur so eine Marke ist, die halt erschaffen wurde, wo Kapi zwar mit seinem Brattee irgendwie zwar Namensgeber war, aber wer weiß, vielleicht hat er gar nicht groß mehr was damit zu tun. Und jetzt soll anscheinend da irgendeine Sonderedition, die Bali Edition kommen oder Bali Edition zurückkommen mit Katja Krasavice, die auch da schon ordentlich Content dreht. Und ja, fand ich auch krass irgendwie, weil das ist ja auch dann auf so einer anderen Ebene wiederum so, das war so voll das erfolgreiche Rapper-Getränk. Und jetzt zu sehen, dass Kapi da anscheinend irgendwie raus ist, anscheinend ausgewechselt wird, man weiß es nicht genau, ne? Aber so, das ist halt auch nochmal irgendwie so ein Schlag ins Gesicht.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob das wirklich so krass ist, dass er da jetzt so ausgewechselt wurde, aber ja, ich kann auch nur vermuten, also man weiß nicht genau, wie das irgendwie miteinander verbandelt ist, also ob da Kapi irgendwie gar keine Rechte an Brati hat oder halt ein bisschen und man sagt jetzt halt einfach, ja komm, um da ein bisschen frischen Wind reinzubringen, nimmt man jetzt mal eine Katja dazu, kann ja auch sein, ne? Mhm. Also das kann ja auch relativ harmlos sein und wird vielleicht gerade überspitzt dargestellt, aber ja, es gab auch schon mal eine Bali Edition und jetzt wird die irgendwie anscheinend neu aufgelegt, also ich meine zumindest, dass es mal eine Bali Edition gab und ja, jetzt haben die da ein neues Design und alles drum und dran am Start. Was ich mich auch gefragt habe, ist, dass Katja ja selbst auch ein Getränk hat, ne, dieses Sugar Mami, und das wird da auch wurde auch immer von Katja so markiert und sowas. Das hat mich dann gewundert, weil das ja dann eigentlich voll das Konkurrenzding jetzt auch ist mit so Brati versus Sugar Mami, dass sie da halt auch so voll am Start ist, sozusagen auch ihr eigenes Getränk, was heißt zu verraten, ne, aber so irgendwie hat mich das halt so aus doppelter Hinsicht einfach sehr überrascht.
Ja, so ich habe so ein bisschen mal recherchiert und so wie ich das gesehen habe, ist quasi Brati wirklich das Konstrukt von verschiedenen Marken, die sich Kapi zunutze gemacht haben als Werbebotschafter, meine Auffassung. Und Sugar Mami von Katja Krasavice ist aber tatsächlich von ihr und Drilon. Also wenn man mal guckt, diese Marke Sugar Mami wurde zum Beispiel eingetragen von der Katrin Vogel, in Klammern Katja Krasavice, und Drilon Kokac GbR. Und ich glaube, die haben das wirklich so ins Leben gerufen und lassen das nur so abfüllen irgendwo. Also die haben quasi nochmal mehr Rechte an dem ganzen Ding und deswegen können sie vielleicht auch besser dann mit einer anderen Brand wie Brattee zusammenarbeiten, weil, ne, weiß ich meine, also denen gehört dieses Sugar mal komplett nur so in der Art irgendwie, oder dass dann da auch irgendwelche Synergien daraus entstehen, weil bei Brattee irgendwie noch andere große Firmen mitmischen. Naja, wer weiß. Auf jeden Fall, ja, let's see, was dabei rauskommt. Was ich mich auch noch gefragt habe, letztens haben wir ja noch drüber gesprochen, das war so ein Riesenthema mit diesem Brandanschlag auf Kapis Haus. Das war ja wirklich nochmal so ein richtiges, ja, keine Ahnung, wenn man sich mal so die Nachrichtenlage zu Kapi anguckt, so ein richtiger Peak, wo es nochmal ausgeschlagen hat und alle sich dazu geäußert haben. Und dazu hat man jetzt auch gar nichts mehr gehört, obwohl Kapi gerade so aktiv ist. Also irgendwie Hintergründe, wer war das, was ist jetzt passiert? Also hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass diese Story noch ein bisschen weitergeht.
Ja, ich denke mal, dass halt so Ermittlungen laufen und dass solange halt nichts irgendwie rausgefunden wird, dass da auch nichts weiter drüber berichtet werden kann, so richtig. Aber ja, ich weiß, was du meinst, hat man irgendwie schon so fast vergessen, obwohl das gerade vor 2 Monaten war. Aber ich würde sagen, an der Stelle kommen wir mal weiter zu Summer Jam. Der hat sich nämlich ein internationales Feature gesichert, und zwar einen Rapper, der gerade in Italien brutalst im Hype ist, hat aber kein normalen italienischen Namen, sondern einen, der französisch, glaube ich, ausgesprochen wird, weil er aus dem Französischen kommt, und zwar Julien. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vielleicht spricht man ihn in Wahrheit dann doch irgendwie ganz anders aus. Die beiden haben auf jeden Fall den Song Limit Jock rausgebracht.
Wegen Gang Relations und so, Bitch, wir kennen die Regeln im Code. Rivalität in der Hotelspannung. Life is fast, rock Garo nach Garo. 8 von 10 deiner Jungs sind Fallops. B10 Cash, W10 keine Kalos. Kein Geld in der Bag, nur Hunnies. Rap und Money versteckt im Hoodie. 8 von 10 deiner Gang sind Pussys. Trau keine Mensch, nur den engsten Kussis. Secret Sauce, whip den Tag, im siebten Stark. Biggest Boss, Limit Jag. Mein Sticky kocht.
Yeah, sono Germania, parla la rabbia, sono andata radio, pure andata gabbia, e solo tempo la p median, se vaga parla capi lame away.
Yes, Summer Jam und Julien mit dem Song Limit Jock. Und um erstmal so ein bisschen aufzuräumen, woher kommt jetzt dieses Feature, habe ich mal geschaut, wer ist Julien überhaupt, weil ich habe davor den Namen nie gelesen oder so. Wie gesagt, ein italienischer Rapper, kommt aus Neapel und hat sogar einen Wikipedia-Artikel auf Deutsch. Da steht, dass der Rapper aus dem neapolitanischen Stadtteil Secondigliano stammt. Darauf verweist auch sein Künstlername, der vom französischen Wort Julien abgeleitet ist, einer Übersetzung von Secondigno, in Klammern Gefängniswärter, womit Bewohner Secondiglianos bezeichnet werden. Also um mehrere Ecken irgendwie gedacht, dass er da eben noch ja Französisch damit einbringt. Aber es bezieht sich eigentlich darauf, dass er eben aus diesem Stadtteil in Neapel kommt, der auch anscheinend eins der krassesten Ghettos in Italien oder in Europa sein soll. Ich habe nämlich so vor, ja, ich glaube letztes Jahr oder vor 2 Jahren, als ich selbst in Neapel mal war, habe ich mir danach eine Doku reingezogen, wo eben das Quartier Scampia, was irgendwie auch zusammengehört mit Secondigliano, also da, wo Julien herkommt, da habe ich mir eine Doku drüber angeschaut. Da ist so ein richtig, richtig berühmtes Hochhaus, was so eine ganz spezielle Form hat. Und da haben, glaube ich, auch Summer Jam und Julien gedreht. Und das Witzige ist auch, dass vor kurzem auch Dadan und AZ für ein Musikvideo dort gedreht haben, in dieser Area, auch bei diesem Hochhaus, weil es halt irgendwie gerade für ein Musikvideo ja schon sehr special ist. Aber es ist nicht ganz ohne dahin zu kommen und man muss halt auf jeden Fall Leute kennen. Ja, wie gesagt, so diese Gebiete in Neapel, da ist dann halt auch die Mafia sehr stark vertreten und sowas und extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit, also ja, einfach sehr viel Perspektivlosigkeit und so, wie man sich halt auch so ein Ghetto vorstellt.
Was war denn deine Erfahrung, als du in Neapel warst? Ich war selber noch nie da, aber irgendwie einerseits hört man mal so Urlaubsort, andererseits halt so Capital von Mafia irgendwie. Wie hast du das so wahrgenommen?
Also ich war da jetzt nicht dort in dem Viertel, aber wir hatten einen Airbnb direkt in der Altstadt. Und Neapel an sich schon eine geile Stadt, auch wegen den ganzen Hügeln so drumherum. Halt auch irgendwie so der Golf von Neapel, mega geil, da ist ja dann auch so der Vesuv und alles, ne? Man kann mit dem Boot auf Inseln fahren und sowas, deswegen halt auch irgendwie, ne, also daher einfach schon so dieses Urlaubsfeeling halt auch so krass. Da ist ja auch dann Pompeji und sowas, ne? Also einfach so Orte, die halt einfach mega heftig sind, so historisch gesehen. Und die Altstadt ist halt mega verwinkelt, also voll viel kleine Gassen und was ich halt krass fand, ne, die ganze Zeit halt, ja, Leute mit Motorrollern unterwegs in der Altstadt, in diesen Gassen auch. Und aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass so die Stadt kriminell ist insgesamt, weil schon alleine so die Altstadt, gerade mit diesen verwinkelten Gassen und dann, ne, ist es abends schon auch sehr dunkel und du bist gerade noch auf so einer sehr beliebten Hauptstraße, was natürlich so eine Fußgängerzone ist, aber wenn du so einmal abbiegst, ist so stockfinster, ne? Und ich kann mir irgendwie so gut vorstellen, so diesen Mafia-Film irgendwie, dass das so in Neapel ja einfach sehr, sehr real ist und dass das nicht nur irgendwelche Mythen sind, sondern dass das wirklich krass abgeht dort.
Ja, wild. Okay, dann gut zu wissen, wo Julien so herkommt, wo man den ein bisschen einzuordnen hat. Der Song, um mal wieder darauf zurückzukommen, den Song gibt's eigentlich schon ein bisschen länger. Also am 12. April kam ja das Album von Summer Jam raus, Zicky Jackson. Und zu diesem Album gab es dann auch eine Special Edition, die sogenannte Moonwalk Edition. Also alles war so ein bisschen auf Michael Jackson eben angelehnt. Und auf dieser Moonwalk Edition waren 3 extra Songs drauf. Einmal ein Feature mit Billa Joe, also dem Signing von Summer Jam. Einmal mit Faroon, also dem Signing von AK außer Kontrolle. Die beiden machen auch sehr viel, also Billa Joe und Faroon. Und dann eben noch mit Julien. ich glaube, ich spreche es die ganze Zeit falsch, also auch immer wieder unterschiedlich. Auf jeden Fall kam jetzt zu dem Song mit Julie nochmal eben so eine Sonderauskopplung, sage ich mal. Also das Video kam jetzt raus und dann kam auch der Song selber nochmal auf Spotify raus. Auch eben, wie du erwähnt hast, als so ein kleines Mini-Album, wo dann die anderen beiden Songs noch mit drin sind. Und ich muss sagen, ey, der Song ist echt wirklich würdig ausgeklammert zu werden. Ich finde den Summer Jam Part übel geil, dieses 8 von 10 deiner Jungs sind Fallobst und sowas, also so voll die witzigen Parts wieder mit drin. Man kann aber auch wirklich jetzt sagen, das Summer Jam, der hat ja in Deutschland auch super viel erreicht, der hat immer sehr, sehr viele monatliche Hörer und sowas, der ist mit seinem Style aber auch irgendwie so etabliert, aber auch so vielleicht an einem gewissen Limit, weiß ich nicht genau, ja, und
Limit Jock.
Limit Jock. Und jetzt habe ich das Gefühl, er verfolgt so ein bisschen diese Internationalisierungsstrategie, wie beispielsweise ein Luciano, was ja auch vollkommen fair ist. Aber wenn man sich mal das Album anschaut, dann sind da Features mit NLE Chopper aus Amerika, mit Uzi aus der Türkei, mit AJ Tracy aus der UK und eben mit Julie aus Italien. Also wirklich so ein komplettes internationales Album.
Ja, auf jeden Fall. Und man sieht jetzt auch bei dem neuen YouTube-Musikvideo, da sind brutal viele Kommentare und vor allem brutal viele aus Italien. Und die einzelnen deutschen Kommentare sind dann eher sowas, ey, Deutschland checkt gerade noch gar nicht, was Summer Jam da am Kochen ist, so in die Richtung, ne? Also, dass er gar nicht so eine richtige Würdigung dafür bekommt. Und das sieht man ja häufig eigentlich im Deutschrap, dass gar nicht so richtig anerkannt wird, wenn da irgendwelche internationalen Künstler zusammengetrommelt werden. Kann es auch immer so ein bisschen nachvollziehen, weil ich finde es dann tatsächlich auch immer spannender, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Summer Jam plötzlich ein Bones-Feature raushauen würde, würde mich mehr vom Hocker reißen, ne? Also so dieses, das liegt halt vielleicht auch einfach so ein bisschen in der Natur der Sache. Aber ja, muss man einfach so anerkennen, dass er sich da auch vor allem nicht irgendeinen italienischen Rapper jetzt geholt hat, sondern der geht krass ab. Ich habe mir mal so dem seine Diskografie angeschaut. Der hat Nummer 1 Hits, der hat Gold- und Platin-Auszeichnungen, der hat Nummer 1 Alben und auch aus diesem Jahr, ne? Also das ist ein aktueller Hype-Künstler einfach. Und deswegen ist es eigentlich schon eine krasse Sache, dass Summer Jam da dieses Feature geklärt hat, auch wenn ich davor den Namen noch nie gelesen oder gehört habe. Und ich glaube, weil ich dann auch mal bei Summer Jam auf dem Wikipedia war und mir da so die Diskografie angeschaut habe, ich glaube, Summer Jam hat halt insgesamt eine sehr natürliche Bewegung einfach, wenn man so seine Karriere anschaut, ne? Also vor 2012 hat er das erste Mal geschafft, Top 10 mit einem Album zu gehen. Dann kam Platz 5, dann kam Platz 4, dann kam die erste Platz 1 Platzierung. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, also bis 2016, war es immer so, die Alben sind so 2, 3, 4 Wochen in den Charts, ne? Was damals auch normal war. Du hast in der ersten Woche krank viel Boxen verkauft oder viel Boxen verkauft und dann ist langsam rausgegangen. Und dann kam halt 2018 dieser Mega-Hype mit Tamam Tamam und mit seinem Album Endstufe wieder Platz 1 und dann mal über 20 Wochen in den Charts und dann 2019 Platz 2 und über 30 Wochen sogar in den Charts. Also richtig, richtig heftige Zahlen. Und jetzt halt so eine Pause und dann eben jetzt Siki Jackson rausgebracht auf Platz 5 und wieder nur 3 Wochen in den Charts. Mhm. Aber weißt du, es ordnet sich wieder ein, genauso wie es davor war. Summer Jam hat einfach so seine feste Fanbase und er hat jetzt nicht mehr diesen übertriebenen Hype wie die ganzen letzten Jahre, weil das ist ja einfach auch natürlich, dass es vorbeigeht, aber er ist einfach trotzdem gestandener Künstler und zum Beispiel bei seinem Bro Casey Rebel hat man ja letztes Jahr dann gesehen, der hat ein Album rausgebracht, das ist nicht mal Top 50 gegangen, ne? Also so, keine Ahnung, und vielleicht könnte man auch bei einem Kapi sagen, boah, weiß nicht, wenn der jetzt ein Album rausbringt, müsste der vielleicht auch schauen, ob der Top 10 geht oder so, ne? Also ich habe das Gefühl, dass beim Summer Jam einfach sehr, sehr natürlich ist und dass er halt auch einfach mit Tamam Tamam diesen internationalen Markt auch irgendwo geöffnet hat und da jetzt vielleicht mehr reinspielen will und natürlich auch mit Billa Joe einfach einen Artist hat, der, glaube ich, gerade dieses Jahr ordentlich für Aufschwung gesorgt hat.
Werbung.
Was ist das Beste am Sommer? Genau richtig. Rausgehen, mit Freunden treffen, abends lange draußen bleiben, Sommerpartys, egal ob im Garten, im Park oder im Hof. Und eine Sache fehlt aber noch, nämlich Eis. Eis bei 30 Grad, beste Leben. Und jetzt die Fragen aller Fragen. Habt ihr schon mal Energy Eis probiert? Denn unser Partner Effect Energy hat einfach Effect Eissticks. Die sind so wie Wassereis, kann man sagen, aber mit Effect Energy. Und das Ganze gibt's in 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal Effect Eissticks mit dem Classic Energy, dann mit Black Acai, dann Coconut Blueberry, das ist irgendwie nochmal mehr Sommergeschmack. Bubblegum gibt's noch und Guava Massive. Und als wir bei Effect in ihrem Headquarter in Paderborn zu Besuch waren, haben wir auch so ein kleines Tasting gemacht. Und ich finde, Guava Massive ist richtig, richtig stark. Also, Effect Eissticks, wirklich perfekt für den Sommer, für jede Sommerparty, wenn ihr etwas wollt, womit ihr eure Gäste überraschen könnt. Ich packe euch den Link zum 93-Shop von Effect Energy in die Shownotes, hier in die Episodenbeschreibung. Dann könnt ihr ganz easy bestellen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Interview.
Werbung Ende.
Was ich auch immer so witzig finde wegen Tamam Tamam, der ging ja auch wirklich international dann viral. Und wir haben ja schon oft über dieses Feature bei Spotify gesprochen, dass man bei einem Rapper aufs Profil klicken kann auf Spotify. Und dann sieht man ja einerseits die monatlichen Hörer, aber dann auch immer die Top 5 Städte, in denen die meisten HörerInnen von diesem jeweiligen Rapper sind, ja. Und bei Summer Jam ist es so witzig, dass Nummer 1 über Berlin, Hamburg, Frankfurt und München immer Istanbul ist. Also der wird tatsächlich wirklich sehr, sehr viel auch im Ausland gehört. Türkei halt. Aber deswegen, wenn der eine Hit eben so krank abging, dann ist es ja vollkommen verständlich, dass er da jetzt weiter draufhämmert und sagt, ey, okay, lass diese Strategie weiterverfolgen. Sein Sound ist ja auch irgendwie so, dass man den, also keine Ahnung, für mich ist der Wortwitz das Geile bei Summer Jam und die Parts, aber der Sound ist trotzdem so, dass man den auch fühlen kann, wenn man jetzt kein Deutsch versteht. Das finde ich auch immer bei den, bei so internationalen Features immer so witzig. Zum Beispiel jetzt auch in dem Video. Da sind jetzt 2 Artists, Julier und Summer Jam, die Sprache des jeweils anderen wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen. Und dann rappt zum Beispiel so ein Julier so auf Italienisch, so voll schnell gerappt. Und Summer Jam guckt so in die Kamera mit so einem Blick wie so, hört ihr, was er sagt? So als würde er verstehen. So. Also, ja, immer ganz geil.
Ein Video, was ich noch gesehen hatte, wo Summer Jam auf jeden Fall auch für einen Hype von jemand anderem anscheinend gesorgt hat, ist ein aktuelles Interview von Hans Entertainment, falls ihr den noch kennt. Der Typ mit Hoch die Hände Wochenende. Der war jetzt nämlich bei dem YouTuber Aaron Troschke in seinem YouTube-Format Hey Aaron zu Gast. Und es ist erstmal schon auch krass erschreckend zu sehen, wie Hans Entertainment heute 10 Jahre nach dem Hype aussieht, aber ein mega interessantes Interview auch einfach, auch ihn so als Person mal kennenzulernen und auch wie er über seinen ganzen Hype so nachdenkt, auch sehr reflektiert einfach insgesamt und leider halt auch ein bisschen traurig zu sehen, weil er einfach mega Pech hatte mit seinem Management, was ihn anscheinend brutalst ausgenommen hat. Hat irgendwie 1,5 Millionen Euro eingespielt, hat davon aber am Ende nur 30.000 Euro gesehen in den ganzen Jahren, wo es abging und wo halt auf so Clubshows und allem alles drum und dran war. Und Aaron hatte dann aber eben gefragt, so ob es irgendwie so, ne, wann so seine Prime war und ob es irgendwie so einen Push gab. Und dann hat er gesagt, so, ja, es gab so ein Shoutout irgendwie von jemandem, weshalb es dann irgendwie so richtig losging. Und ihm ist aber nicht mehr der Name eingefallen. Und dann hat irgendwie jemand aus dem Off halt gesagt, ja, Summer Jam. Und anscheinend hat Summer Jam eben irgendwie 2015 oder so dafür gesorgt, dass es mit Hans Entertainment nochmal irgendwie einen größeren Bekanntheitsgrad hatte. Dann, also damals halt auch noch Facebook-Zeiten einfach. Sehr, sehr heftig. Und auch Parallelen irgendwie tatsächlich zum Anzeigen-Hauptmeister jetzt, der ja auch irgendwie auf Clubshows geht. Neulich einen Ausschnitt gesehen, dass der damit eben auch 5-stellige Summen verdient und ich glaube, der taucht jetzt auch in einem Musikvideo von Finch bald auf, ja. So, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, ist verrückt. Ich habe das mit Hans Entertainment auch geguckt, also den Anfang zumindest. Ich bin gerade irgendwie an dieser weirden Stelle, wo er erzählt, dass seine Mutter ihn in Puff gefahren hat. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also da hat es bei mir aufgehört, aber ja, es war wirklich ein krasses Internetphänomen. Aber ja, wild, also dass er so dass es bei ihm dann auch an so einem schlechten Vertrag gescheitert ist, weil auch da hat Summer Jam jetzt letztens in einem Interview, da war er in diesem Streaming-Format von Sammy, wurde er gefragt, so ja, wie das bei ihm alles angefangen hat, wie so seine ersten Deals waren. Und dann hat er zum ersten Mal so ein bisschen Einblick gewährt, was er am Anfang so für Abzock-Deals hatte. Und zwar hat er dann gesagt, dass er zu Beginn seiner Karriere bei Sony 7 Days gesigned war. Das war anscheinend eigentlich ein Schlagerlabel, die aber auch so ein paar Hip-Hop-Themen hatten. Also anscheinend war Echo auch bei denen. Und dann hat er mal so ein bisschen so Zahlen gedroppt. Sowas hört man ja sehr, sehr selten im Deutschrap-Bereich. Und zwar hat er gesagt, Bruder, du kriegst 10.000 Euro. Ich glaube sogar, das erste Projekt, was ich gemacht habe, die haben mir nur ein Zehner gegeben. Vielleicht habe ich sogar nur 7.500 Euro bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann musst du mit den 10.000 Euro das komplette Album abgeben. Du musst alles machen und dann musst du ja deine 10.000 Euro wieder einspielen. Aber diese 10.000 Euro spielst du mit deinen 20% ein. Also er hat ja einen 80-20-Deal. Das heißt, wenn du 100.000 Euro Gewinn machst, dann ist 80% erstmal den und mit deinen 20% verrechnest du deinen Vorschuss. Also wirst du von links nach rechts gefickt. Das war so seine Aussage. das ist wild, ne? Also so, der hat anscheinend so einen Bandübernahmevertrag, also wo er quasi ein komplettes Album macht, Videos, Musik, alles dazu und das dann quasi an das Label gibt. Also jetzt nicht so wie bei einem, ich glaube, wie bei einem Plattenvertrag, wo dann das Label mitmacht bei der Produktion und so. Und das dann eben, da hat er 10.000 Euro für bekommen, aber dann mit diesem 80-20-Deal, dass man da wirklich so komplett abgezogen wurde. Also Bottomline sehen wir hier zwei Parallelen mit einem Hans Entertainment und einem Summer Jam, dass man einfach sehr aufpassen muss, wen man sich als Management, als Label und so weiter raussucht, weil ja, da kann man echt abgezogen werden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben als dritten Song Chiago und Ikimel dabei mit dem Song Deutschland und darüber haben wir tatsächlich auch schon vor ein paar Monaten gesprochen. Ich kann mich noch dran erinnern, dass Chiago, der macht ja immer, das ist bei ihm quasi schon Routine, dass er vor seinen neuen Single-Veröffentlichungen erstens das YouTube-Video immer schon ein paar Stunden vor 0 Uhr rauskommt und er davor halt noch einen YouTube-Livestream macht. Und es war der Livestream zu der Veröffentlichung von Zornig, also dem ersten Chiago-Song 2024. Und da hatte er auch das Feature mit Ikimel abgespielt und hatte schon angekündigt, dass sie überlegen, den eben zur EM rauszubringen. Und ja, jetzt ist es passiert. Ich hatte mich schon immer so ein bisschen gefragt, wo bleibt der Song denn? Weil es ja jetzt nicht pünktlich zum EM-Beginn war, weil Chiago ja auch noch andere Projekte hatte und auch noch einen richtigen EM-Song hatte. Aber jetzt ist dieses Lied gedroppt, Deutschland, und wir sprechen gleich ein bisschen mehr drüber. Viertelpappe wird verzerrt mit meinem besten Bruff. Verzerrt wie der erste Bruff. Ayo, Iki, fetzen wir eine kleine? Nee, Ago, eine fette oder keine? Doch warum schaust du mich jetzt an mit diesem Blick? So guck ich immer, wenn ich will, dass man mich fickt. Deutschland säuft krank, Westen oder Osten. Alle Atzen natzen. Alles Atzen rotzen. Deutschland säuft krank, niemand hier ist trocken. Yes, Chiago und Ikimel mit dem Song Deutschland inklusive Video gedroppt. Darüber können wir auch gleich ein bisschen mehr sprechen. Aber eigentlich auch ein richtiges Paradebeispiel, weil wir vor kurzem ja darüber gesprochen haben, wie Chiago so seine Promophasen macht zu Songs, ne? Und auch darüber geredet haben, dass manchmal dazu kommt, dass irgendwelche Fake-Accounts sozusagen, also ne, einfach so Undercover-Accounts plötzlich Videos posten, die so aussehen, als wäre Chiago zufällig bei einem Video Dreh gefilmt worden und meistens das aber auch so ist, dass Chiago das so ein bisschen koordiniert und irgendwie zu Kumpels sagt, ey, tut mal so, als würdet ihr das random filmen und das dadurch halt auftaucht. Meine Schwester hat mich da lustigerweise auch drauf aufmerksam gemacht, dass Chiago auch oft sowas dann in seinen Insta-Broadcast-Channel oder auch in seine WhatsApp-Gruppe halt schickt und dann so schreibt, ne, postet das mal irgendwie auf Social Media. Und ja, eine ähnliche Promophase hat man jetzt hier festgestellt bei Chiago und Ikimel. Denn ich glaube, das erste Video, was ich dazu auf TikTok gesehen habe, war, als die beiden so von hinten in einem Späti gefilmt werden. Also sind so beide an so einem Kühlregal oder beide an so einem Kühlschrank und sind kurz davor, sich zu küssen. Ne? Also Ikimel im Arm von Chiago. Und ein anderes Video, was ich dann gesehen habe, ist eben, dass von einem Balkon gefilmt wird, wie die beiden im Ferrari sitzen und rummachen und dann wird eben gerufen und die fahren dann so weg und das wird eben auch ins Video eingebaut. Genau, also sieht man genauso diese Promo-Strategie auch sehr gut anhand von dem Beispiel zu dem Song Deutschland.
Ja, finde ich auch geil bei diesem Video, wo sie dann wegfahren in einem Auto, ruft einer noch so Chiago, aber er spricht das irgendwie so aus wie so Chagu oder irgendwie sowas. Sehr geil gemacht. Ja, man muss sagen, Chiago hat natürlich einerseits diese Songs wie Mandala oder jetzt mit Zartmann, den du vorhin erwähnt hattest, dieses Video manchmal fehlst. Und dann gibt's eben auch diese komplett anderen Dinger wie Kappis im Slip mit Schoki. Und heute haben wir definitiv so ein Kaliber von der zweiten Sorte, muss man sagen. Die Kommentare sind auch wirklich sehr gespalten. Also gerade je nachdem, also sowohl auf den Plattformen selber wie YouTube oder so, aber dann auch nochmal sehr krass unterschiedlich, je nachdem auf welcher Plattform man liest. Ach, es ist schwierig. Ich hatte gestern eine witzige Erfahrung, und zwar, gestern war das Spiel Spanien-Georgien, also wir nehmen jetzt auf, ne, gestern war das Spiel Spanien-Georgien, ich habe das in einem Restaurant geschaut, und wir saßen halt so draußen, und neben unserem Tisch war ein anderer Tisch mit so vier Mädels, so vier Berliner Mädels, die saßen da, haben auch Fußball geguckt und haben sich dann aber über diesen Song von Chiago und Ikimel unterhalten, und ich konnte nicht anders, also falls sie zuhören, sorry an der Stelle, haben so ein bisschen so mitgelauscht, ja, und dann haben sie halt so gesagt, ja, ey, das ist ja so diese Hook, ne, mit diesem prägnanten Part, irgendwie alle Atzen natzen, alle Fotzen rotzen. Also, ne, sorry für diese Wortwahl, wir zitieren hier nur, ja. Also Atzen, natürlich dieser Berliner Begriff, natzen und rotzen, zwei Synonyme für Koks ziehen irgendwie, und ne, so. Es ist so, ne, man weiß, also dieser Satz sagt sehr viel aus, so fürs Stehen soll, so für diesen Drogenkonsum, für dieses Berlin, für das, was, dieses ganze Image von Ikimel und sowas. Und die Aussage dieser vier Mädels war so ein bisschen so, oh, es ist fast schon so ein bisschen so ausgelutscht, im Sinne von, man versteht voll, dass mit solchen Parts so geschockt werden soll, und es funktioniert auch gut, und ich finde gerade damals bei dem eben erwähnten Kappis im Slip mit Schoki hat das krass gut funktioniert, aber das Ende vom Lied, was dieses Gespräch von den Mädels anging, war dann so ein bisschen so, ey, die brauchen auch mal ein anderes Thema als dieses so, ey, Berlin, ballern, dies, das, jenes und sowas. Und ich fand es irgendwie krass, es war so ein bisschen so, als ob ich mal bei so einem deutscher Podcast zuhöre, so, ne, irgendwie wie die darüber labern. Ja, ich muss echt aber sagen, ich kann es so weder bestätigen noch verneinen irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass Chiago gerade von der Performance von seinen Songs eher in so einer kleinen so Talfahrt ist. Auf keinen Fall Krise, auf keinen Fall, ne, Sorgen machen irgendwie. Aber ich habe auch das Gefühl, der macht es, weil der gerade irgendwas Krasses in Planung hat. Ich weiß nicht warum, ich habe dieses Bauchgefühl, dass der jetzt so Songs rausbringt. Ich fand auch Balla Balla, mir persönlich hat der krass gefallen, aber der war jetzt nicht so Überhit-Charakter. Aber back to topic, so, würdest du agreeen mit dem, was die vier Mädchen so gesagt haben?
Also erstmal, du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass er was Krasses bringt. Also er bringt sein Album jetzt auf jeden Fall raus. Also genau. Das kommt bald und ist auch angekündigt so. Ich glaube, der hat einfach Bock, viel auszuprobieren gerade, viel unterschiedliche Dinger zu machen. Gerade so ein Lied, wie ich eingangs erwähnt habe, liegt da jetzt auch schon mindestens ein halbes Jahr einfach so, ne? Also Bock, den rauszubringen. Ich glaube, Chiago ist auch jemand, den so die Promo an sich dann manchmal auch reizt. Also ich glaube, dem macht es mega viel Spaß, sich dann so eine TikTok-Promo zu überlegen, wie jetzt hier, ne? Also die tun ja so, als wären die ein Pärchen. Ich glaube nicht, dass dem so ist, aber so, es wird ja in jedem TikTok irgendwie so durchgezogen, ne? Und schauen sich schon auch sehr verliebt an. Das ist schon auch nochmal irgendwie eine andere Nummer als bei Chiago und Schoki damals, finde ich. Und sehr intim insgesamt. Zu der Aussage von den Mädels, kann ich schon irgendwie zustimmen. Es gibt noch so eine andere Diskussion, die zwar da so ein bisschen ähnlich ist, aber die ich so eher beobachtet habe. Und zwar halt dieses, wo es einfach um die Wortwahl geht, die Ikimel insgesamt verwendet halt. Also, ne, weil das halt so aggressiv ist und es soll ja polarisieren. Aber ich habe viele TikToks gesehen, die entweder halt alles komplett mitrappen oder die so sagen so, ey, bis dahin ist der Song geil. Aber dieses, warum schaust du mich jetzt an mit diesem Blick? So schaue ich immer, wenn ich will, dass du mich fixst. So, ne, dieser Part wird dann voll oft so dann nicht mehr mitgerappt, und da gibt's so eine Diskussion jetzt einfach darum, und dann kommen auch viele Kommentare, die irgendwie sagen so, ey, wenn jetzt Ikimel das rappt, ist es schlimm, aber genau die gleichen feiern's dann bei 187, wenn sie mitrappen und so weiter und so fort, ne? Da kann ich auch so, finde ich, irgendwie ein bisschen zustimmen, dass ich da finde, dass es dann so eine Doppelmoral hat, so, ne, wenn so 187 so krass sind oder egal wer, ne, und da wird immer, es ist immer in Ordnung gewesen, warum soll es dann nicht in Ordnung sein bei einer Ikimel? Aber wenn man generell nicht feiert, dass halt so viel Ausdrücke in einem Song gesagt werden, dann kann ich auch verstehen, wenn man nicht so viel einfach mit diesem Lied anfangen kann, so, ne, also finde ich völlig legitim, dass Leute sagen, dass es zu drüber ist. Hab nämlich auch viele Kritiken zum Musikvideo an sich gesehen, halt auch mit dieser Sache, dass die da in der Kirche sind, gerade bei diesem Song, und finde das irgendwie auch nicht ganz so cool, muss ich sagen. Obwohl ich immer eigentlich viel Positives zu Chiago Musikvideos sagen konnte, aber finde das irgendwie ein bisschen unnötig. Ich finde, da hätte man das insgesamt irgendwie ein bisschen anders verpacken können. Da hätte es auch geilere Locations irgendwie dafür gegeben. Weil den Song an sich feiere ich, der geht gut nach vorne. Man hätte ihn halt noch Mainstream-tauglicher insgesamt machen können, indem er nicht ganz so explizit ist, aber das ist eben auch gerade die Art und Weise, wie eine Ikimel eben ihre Songs performt und wie man das eben auch aus vergangenen Ikimel-Songs kennt. Ich glaube einfach, das Ding ist, oder so liest man halt auch in den Kommentaren, ne? Manche können sie gar nicht ab und manche feiern sie übertrieben.
Ja, mir ist auch noch eine Sache aufgefallen, die ich auch am Anfang, die mich verwundert hat, und zwar hat Chiago ein Part hier, wo er rappt, Stick reinkloppen, benommen, hab was genommen. Und das ist das erste Mal, dass mir wirklich so ein Part von Agu aufgefallen ist, den er schon mal in der Art gebracht hat. Zum Beispiel bei Balla Balla, auch eben erwähnt, hat er ja gerappt, ich stand benommen daneben, hab mich daneben benommen. Und dieses so, ne, also es ist jetzt nicht der komplett gleiche Part, aber trotzdem benommen, daneben benommen, benommen, was genommen, so ist schon sehr ähnlich sozusagen, dafür, dass es dann auch ein recht prägnanter Part in dem Song war. Das fand ich dann auch ein bisschen so, wild, keine Ahnung, normal, Chiago super innovativ, immer jedes Mal irgendwie so ein neues Ding. Ich muss aber auch bottomline sagen, ne, wir sind jetzt in, von uns aus gesehen in 4 Tagen auf dem Splash-Festival und ich werde diesen Song auch auf dem Campingplatz schrubben. Also der ist halt einfach so, der geht halt einfach wild ab und ich muss euch auch eine sehr, also ich war heute joggen und dann war ich so kurz vorm Ende, ich war so, Alter, ich kann nicht mehr und sowas. Und dann kam dieser Song, ich war so, konnte so, hab wieder ein bisschen Power bekommen und dann kam so das Ende vom Song, wo er wirklich so ein heftiger Hard-Techno-Goa-Beat kommt, der so gar nichts mehr mit Deutschrap zu tun hat, wo es nur noch so übel abgeht und das hat mir dann nochmal so einen richtigen Push gegeben, muss ich sagen. Also je nachdem, wo und in welche Situation man sich diesen Song reinzieht, kann der doch ganz geil kommen.
Yes, yes. Ja, warum gerade auch so ein bisschen Hate, oder warum ich auch ein bisschen Hate lese gegen Chiago ist, das kann aber auch gerade einfach daran liegen, dass er halt gerade heftig in aller Munde ist, da zieht es halt, ist es halt auch einfach normal, dass viele Hater dazu kommen. Aber jetzt im Rahmen der Fußball-EM ist, glaube ich, einer der legendärsten Charaktere, der Typ mit dem Saxophon, der irgendwie Lehrer war und gekündigt wurde und jetzt einfach Stimmung bei jedem Spiel macht und von Stadt zu Stadt reist und dort halt einfach die Fans einstimmt und danach mit denen feiert und in der Menge irgendwie auch so deutsche Lieder von Haftbefehl und so auf dem Saxophon spielt und natürlich auch so die Klassiker wie Völlig losgelöst und sowas und einfach geisteskranke Stimmung macht. Der Typ geht endlos viral, also auch in Südamerika und sowas wird der gepostet, ist wirklich geisteskrank einfach. Und jetzt vorm letzten Deutschlandspiel gegen Dänemark in Dortmund war eben auch Chiago dann da mit ihm und hat, ne, die standen zusammen irgendwie so erhöht und haben Stimmung gemacht. Und da habe ich eben auch viel Kommentare gelesen, Chiago immer überall da, wo Hype ist, so ungefähr. Und Chiago und Ikimel waren am Donnerstag vor Release dann nämlich auch in einem Livestream, und zwar von Philo, einem YouTuber, der auch gerade irgendwie sehr vieles richtig macht, so wie ich das lese. Hat, glaube ich, auch in Vergangenheit viel mit Papa Platte und sowas gemacht. Und sehe ich jetzt aber immer häufiger irgendwie, dass der auf Twitter auftaucht und dass Leute über den sprechen und so, weil genauso wie in der Deutschrap-Szene ist es natürlich auch in der YouTuber-Twitch-Szene so, ne, dass irgendwie Streamer mal so einen Hype haben, dann vielleicht komplett irgendwie verschwinden, weil es direkt wieder runtergeht und so. Und da habe ich gerade das Gefühl, dass er einer der polarisierendsten ist. Hat ja selbst auch ein Lied rausgebracht, Rasenschach. Und auch einen Song, der übelst nach vorne geht. Und da muss man aber auch sagen, ne, auch ja, legitimes Kommentar, auch dieses so, Chiago ist überall da, wo Hype ist, aber Chiago checkt halt auch, wo Hype ist, ne? Der hat wirklich so dieses Auge für so, ey, wie macht man Social Media richtig? Wie platziert man sich richtig auch in überall, ne? Beim Typen im Saxophon, bei den aktuellen Twitch-Streamern und sowas. Der hat da einfach schon ein gutes Gespür für, muss man ihm lassen.
Ja, true. Das habe ich auch gesehen. Der war ja dann mit Ikimel auch bei ihm im Stream und haben die zusammen irgendwie einen Song aufgenommen, wo auch Philo selber dann so einen richtig guten Part gekickt hat. Ja, klar.
Und Chiago nicht mal so einen guten Part, hat sich auch dafür entschuldigt. Dann so. Ja, ja.
True, true, true. Aber gut, ich würde mal sagen, wir kommen zu unserem letzten Song von heute. Wenn es euch bis hierhin Spaß gemacht hat, wenn ihr keine Releases mehr verpassen wollt, die wir unter die Lupe nehmen, auch keine News mehr, keine Interviews mehr, dann folgt gerne dem Podcast und hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung, egal wo ihr uns hört, darüber freuen wir uns immer sehr. Und jetzt starten wir rein in unseren letzten Song von heute, und zwar Chapo 102 zusammen mit Nina Chuba, Randale.
Nicht drauf, spring mit meinen 5 Chaoten über deinen Tisch zu Traum. Urlaub auf der Kücheninsel, wo sind hier die Austern? Mehr Auswahl an der Theke als ein gottverdammter Kaufland. Slalom durchs Gedränge, geh im Außenpool auf Tauchgang. Ich kann mich dran gewöhnen, es fühlt sich fast schon wie zu Haus an. Wir haben uns hier jetzt eingelebt, Bock auf Krawall und kein Benehmen. Tut uns leid, das ist dein Problem. Tut uns leid, das ist dein Problem.
Yes, Chapo 102 zusammen mit Nina Chuba, Randali. Und diese Kombination hat ja wirklich schon Erfolgsgeschichte geschrieben, und zwar mit dem Song Ich hasse dich. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es so der zweiterfolgreichste Song von Nina Chuba nach Wildberry Lele. Und was die Streams angeht, glaube ich, der erfolgreichste Song von Chapo. Steht aktuell bei 88 Millionen Streams auf Spotify, ist Gold gegangen. Ich glaube auch Chapos erste Goldene. Und jetzt kommt die zweite Zusammenarbeit raus, Chapo und Nina Chuba. Und es ist typisch einerseits für die Kombi, andererseits aber auch wirklich für Nina Chuba, finde ich, so ein riesen Bang. Videokonzept, alles passt zusammen, da wurde wirklich, der Song wurde durchdacht, der Song hat ein Thema, der Song ist, ne, hat so ein Vibe und alles, das Video passt dazu, es ist so ein großer Song einfach. Es ist schon darauf getrimmt, muss man sagen. Und klar ist der gut, der ist cool. Und was ich aber auch wild finde, das ist so ein Klangbild oder so ein Sound, den man schon kennt, also dieses, ne, was man eben gehört hat, was Nina Chuba so, wie sie so rappt, dieses Klangbild, das kennt man, das gab es aber schon oft, und dementsprechend wird auch im Internet wild spekuliert, was davon die Inspiration war. Ich habe gelesen, Macklemore, White Walls, Lil Wayne, dieses 6 Foot, 7 Foot, 6 Foot, weißt du, so dieses, ne, das ist ja auch so ein bisschen so gesungen. Dann Materia Kids, das ist ja auch mit so, alle haben Bock. Ich habe Langeweile, also auch dieser Vibe, aber was meiner Meinung nach das am nahekommendsten ist, wenn man das so sagen kann, ist Mia Paper Planes. Das ist dieses All I wanna do and I take your money. Weißt du, so dieses, ne? Es ist, alle haben so ein bisschen Inspiration, aber das ist so dieser Style-Song, also so ein bisschen frech, bisschen kindlich, positiv, happy, ne? So dieser Vibe irgendwie. Und ja, also ich finde, sie haben es trotzdem sehr gut umgesetzt.
Ja, also mich erinnert er auch irgendwie am meisten an Materia. Übrigens neulich durch Zufall drauf gestoßen, dass Nina Chuba und Materia bei der 1Live Krone, müsste es gewesen sein, zusammen mal performt haben live, wo Materia dann auf Wildberry Lele auch einen Part gerappt hat. Also habe ich auch gemerkt, okay, Nina Chuba und Materia, die müssten eigentlich mal einen Song zusammen machen. Dieses Lied, Randali, kam auch schon auf dem Nina Chuba Konzert. Also das hat sie jetzt auf ihrer vergangenen Tour schon gespielt, weil sie da eben auch angekündigt hat, unveröffentlichte Songs zu spielen. Und als das Lied kam, also sie hat das jetzt nicht vor jedem Lied angekündigt, ey, das ist jetzt ein unveröffentlichter Song. Und ich kenne ja auch nicht die gesamte Diskografie von Nina Chuba. Und als das Lied kam, habe ich gedacht, okay, das hört sich irgendwie für mich eher wie ein älterer Song an und jetzt nicht wie was Neues, was noch rauskommt. Und war dann völlig überrascht, als jetzt neulich dann halt so klar wurde, okay, Chapo 102 und Nina Chuba bringen einen gemeinsamen nächsten Hit raus. Und das ist genau dieses Lied. So auf Tour hat sich dann Nina auch sowas Besonderes überlegt und hatte dann irgendwie, da sind dann so 5 maskierte Männer dann ins Publikum gegangen und haben da dann Randale gemacht auch, ne, und irgendwie so Moshpit auf und so weiter. Ich bin absoluter Fan von dem ersten Lied von Nina Chuba und Chapo 102, Ich hasse dich, finde ich, kam so überraschend, so ein krank gutes Thema auch, so eine heftige Umsetzung. Ich hatte auch bei der Tour das Gefühl, dass das der Song ist, der am meisten Stimmung erzeugt, und das, obwohl Chapo nicht mal da war, also wirklich heftige Energie einfach, und ein kranker Hit steht, finde ich, völlig zu Recht da, wo er ist, was Streams auch angeht und was den Erfolg angeht. Aber mit dem Lied kann ich nicht viel anfangen. Also ich fühle das einfach nicht, weil es mir halt so Vibes gibt. Ey, habe ich schon mal gehört, hört sich für mich eher wie so ein älteres Lied an. Es hört sich für mich ja sehr ich finde das Videokonzept auch geil, finde es witzig umgesetzt, alles, ne? Die haben sich auch ein Thema überlegt, alles, was du gesagt hast, stimmt, aber mir gibt das irgendwie keine geilen Vibes so insgesamt, dieses Lied. Ich kann mir das nicht häufig anhören, ist mir aufgefallen. Und für mich hat es eher so einen nervigen Charakter, deswegen ist die Nummer irgendwie für mich, für meinen Geschmack nichts.
Also das ist auch neben den positiven Kommentaren, von denen es super viel im Internet gibt, auch so die größte Kritik, auch oft auf Chapo bezogen, so von wegen, ich habe bei YouTube irgendwo gelesen, einer geschrieben hat, wie konnte der von Asozial Allstars zu sowas kommen sozusagen. Ich glaube, es ist wirklich beiden Artists relativ egal, weil ich glaube, Nina Chuba, die findet natürlich teilweise im Deutschrap-Kontext statt, aber da sind jetzt nicht die Hardcore-Nina Chuba-Fans sozusagen, sondern das ist halt schon sehr stark so auch Radio-Pop. Und ich glaube auch bei einem Chapo, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der macht so ein bisschen diese Sido-Transformation, dass so jeder denkt, ey, der will doch für diesen 1&2-Boys New Kids Assi-Style so bekannt sein, aber ich glaube, der wäre viel lieber für diese so deutschlandweiten Radio-Hits bekannt, auch jetzt nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur so ein bisschen wie so, mir fällt jetzt gerade kein Sido-Lied ein als Beispiel, dieses Astronaut, was weiß ich, irgendwie Andreas Burani-Dingsbus, keine Ahnung, sowas in der Art, ja. So, ich glaube, denen ist es so ein bisschen egal und das ist wirklich das, wo die auch hinwollen. Ich muss mich aber von meiner persönlichen Meinung auch dir anschließen. Ich habe das Gefühl, dass das so ein Song ist, der so ein bisschen auf dem Reißbrett entstanden ist. Also, dass man gesagt hat, hey, wir wollen jetzt hier mit unserem Management, mit allem drumherum, wollen wir einen Song machen, der genau so und so ist, der genau diese Zielgruppe erreicht, der nicht aus dem kreativen Innersten dieser beiden Artists heraus entstanden ist, weil die das machen mussten, weil die das erlebt haben, weil das, ne, sondern das ist so ein Song, wo man sich gesagt hat, hey, wir wollen da, dieser Song ist das Projekt XY, so sieht es aus, so hört sich das an, davon nimmt es Inspiration, diese Wörter sagen wir so, ne, irgendwie so, dieses Gefühl kann ich auch nicht abschütteln, muss ich sagen.
Yes, also ich meine, dass da halt auch so Kommentare auftauchen, hängt halt auch damit zusammen, dass das halt auf dem, weiß gar nicht, ob Chapo 102 oder 102 Boys Channel sogar rausgekommen ist, ne, da sind dann natürlich viele Kommentare wie so, oh, Chapos Veränderung ist schon crazy und so weiter und so fort. Ich meine, Chapos, also ich glaube, jeder Künstler ist müde, wenn er diese Kommentare liest mit, mach doch mal so wie früher und so, aber ich glaube, gerade auch ein Chapo hat da viel mit zu kämpfen. Ich glaube, er fühlt sich auch wohl in dem, was er macht. Der bringt ja jetzt auch sein neues Album raus, Hell Dunkel heißt das, das kommt Ende August oder zumindest ist da das Release-Konzert, sodass ich annehme, dass da auch am 28.8. dann irgendwie so das Album rauskommen wird. Auch gerade ein krasser Trend irgendwie mit diesen Release-Konzerten. Ich habe das Gefühl, dass das gerade heftig zunimmt. Und ja, ich glaube, so einer Nina Chuba kann das eh ein bisschen mehr egal sein, ne? Weil die ja gerade für solche Lieder auch bekannt ist. Find's aber trotzdem auch lustig, dass auch die Deutschrap-Szene letztendlich nicht so ganz an ihr vorbeigeht. Sie war nämlich weiß nicht ganz genau, wann das war sie irgendwann mal bei Klaas, bei Late Night Berlin und wurde da irgendwie auf Farid Bang angesprochen, was für ein Tier sie in ihm sieht, weil sie, glaube ich, mal in einer anderen Show irgendwie so gesagt hat, dass sie halt bei jedem Menschen irgendwie ein Tier sieht und dann, glaube ich, auch paar Rapper als Beispiele bekommen hat. Auf jeden Fall wurde sie dazu Farid Bang gefragt und da hat sie gemeint, sie sieht tatsächlich kein Tier bei Farid Bang, sondern eher einen Gegenstand und zwar ein Quadrat. Und natürlich bekommt sowas ein Farid Bang mit und hat darauf dann auch umgehend geantwortet und gerappt, Nina Chuba, geh jetzt und koch. Du siehst mich als Quadrat, ich sehe dich als Loch. Das war Farid Bangs Antwort. Und jetzt habe ich mir neulich das Making-of zu 80 Quadratmeter von Nina Chuba angeschaut. Auch unfassbar geiles Musikvideo. Wurde auch in Rumänien gedreht und finde ich auch ein geiles Lied. Kam auch beim Konzert, wurde es schon gespielt und finde ich auch eine geile Single insgesamt. Auf jeden Fall in diesem Making-of war dann eben auch irgendwie zu sehen, halt so einen, ja, in diesen Filmstudios, also die waren da auch echt in krassen Filmstudios irgendwo in Bukarest, ne, so Hollywood-mäßig schon. Und da war dann irgendwie so eine Erdwand, wo ein großes Loch halt war. Und da hat Nina Chuba auch sympathisch gesagt, das findet Farid Bang, dass ich das bin. Ja, fand ich sehr, sehr witzig, weil sie registriert auch alles, was halt so in der Deutschrap-Bubble abgeht.
Klar. Ja, ich frage mich, wo diese Studios waren, als wir letztens in Bukarest waren, irgendwie gar nichts davon mitbekommen, wo wir so die halbe Stadt abgefahren sind. Gut, machen wir mal ein Fazit für heute. Wir hatten ja nur 4 Songs mit dabei, bevor wir dann zu unseren Themen mit Mois und Kollega kommen. Wir haben angefangen mit Capital Bra und Lavendel zusammen mit Samy. Danach kam Summer Jam mit Julien, mit Limit Jock, gefolgt von Chiago und Icky Mel mit Deutschland und zu guter Letzt Chapo 1 und 2 und Nina Chuba mit Randali. Was ist denn dein Song der Woche? Welchen Song hast du am häufigsten gehört? Oder welchen Song planst du noch am häufigsten auf dem Splash in den nächsten Tagen zu pumpen?
Ja, wenn die Frage so ist, dann Deutschland von Chiago und Icky Mel natürlich. Sonst, ja, auch der Song und Capi Lavendel wahrscheinlich. Aber ich muss auch sagen, dass ich dieses Wochenende nicht so viel Musik gehört habe. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie so ein krasser Favorite-Track bei mir dabei ist. Aber dann ja, wahrscheinlich auch auf Dauer wirklich Deutschland so am häufigsten, aber jetzt auch nicht mein Favorite Chiago-Lied, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir ist der Song, den ich am häufigsten gehört habe, Summer Jam. Ich finde irgendwie, der ist wirklich so wie der alte Summer Jam mit diesem Part, dass deine Jungs aussehen wie Fallobst und ging mir einfach sehr gut rein. Chiago Icky Mel habe ich auch häufig gehört, aber wirklich ähnlich oft wie die anderen. Es gab noch ein neues Release von Enno und Atai Papi, ich hoffe, dass ich richtig ausspreche. Chano heißt der, den habe ich übertrieben viel gepumpt. Keine Ahnung, der hat mir so einen kranken Ohrwurm versetzt. Das sind so mal die Songs, die bei mir diese Woche rauf und runter liefen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie ihr abstimmen werdet. Jetzt starten wir aber rein in die Themen dieser Woche. Und wir beginnen mit Kollega. Über den haben wir jetzt erst vor kurzem gesprochen, als sein neuer Track rauskam. Und da hatte Kollega ja sozusagen sein Karriereende angekündigt. Das letzte Kollega-Album hieß es da. Und Lennart und ich haben schon so ein bisschen überlegt, wie kann das sein? Es wurde doch noch damals auf dem Farid Bang-Album wurde doch noch JBG 4 angekündigt, ne? Da gab's ja so eine Line, die darauf schließen ließ, dass bald irgendwie JBG 4 kommt und jetzt sagt Kollega auf einmal, nee, weil es ist jetzt das letzte Album. Bisschen komisch. Und jetzt gibt es von Bösemann, der sich meines Wissens nach noch nie wirklich zu Kollega geäußert hat, obwohl er diesen Farid Bang Beef hatte, eine Info, von der wir überhaupt nicht wissen, ob sie stimmt oder nicht, aber Bösemann hat in seinem Format Platzaxt, heißt es ja, hat er gesagt, Kollega hört tatsächlich mit Deutschrap auf. Es sind einige Gründe genannt worden. Es heißt tatsächlich, hieß es, also ich zitiere hier, dass der wahre Grund in einer Krankenakte sozusagen stehen soll. Worum es da genau geht oder um welche Krankheit es da genau geht, ist zu spekulieren. Es soll sich um einen tödlichen Virus handeln. So heißt es. Also, keine Ahnung, woher Bösemann immer diese vermeintlichen Informationen hat. Aber wenn das so ist, wäre auf jeden Fall, wäre sehr traurig, würde aber so ein bisschen auch erklären, warum Kollega jetzt mit dem Rappen aufhört.
Ja, aber also ich weiß nicht ganz genau, ich finde es irgendwie sehr, sehr wild, dass Bösemann erstmal so eine Info raushaut, der ist irgendwie kein Vertrauter von Kollega. Wenn dem wirklich so sein sollte, finde ich es krass respektlos. Mhm. Also, weil sowas machst du doch nicht, sowas überlässt du doch dann den Artist selber. Also ne, Bösemann spricht da von einem tödlichen Virus und sagt, dass da halt Gerüchte darum, dass da Gerüchte umhergehen, dass das halt stimmt, dass es irgendwie gesundheitliche Gründe haben soll, warum Kollega aufhört. Aber wenn man sowas irgendwie weiß oder in Erfahrung bringt und man keinen Bezug zu der Person hat, dann, ich meine, was ist dann so deine Intention, dass du das dann in deinem eigenen Format sagst? Ja, eigentlich nur, weil du Aufmerksamkeit willst. Und ja, ich finde irgendwie, dass das relativ leicht durchschaubar ist. Also finde ich irgendwie sehr, sehr komisch, dass das überhaupt jetzt so in den Raum gestellt wird und behauptet wird, egal ob dem so ist oder nicht.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das hört sich einfach so übel unrealistisch an. Vor allem, wenn der einen tödlichen Virus hat, also der Virus ist schon in ihm und tödlich, dann kann man doch nicht noch eine komplette Promophase machen, Videos drehen, Alben veröffentlichen und dann aufhören, bevor das Virus einen dann tötet, ja. Also das macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Ich glaube auch, dass diese Aussage safe falsch ist, aber es kann ja schon sein, also dass die Aussage so falsch ist, dass Bösemann da irgendwas falsch verstanden hat, aber rein hypothetisch, jetzt nur mieser Gossip-Talk, ja, es kann schon sein, dass Bösemann durch diesen Farid Bang-Beef da irgendwo drin ist, dass da irgendwelche Infos vielleicht durchsickern, vielleicht gibt es einen Grund für das Karriereende von Kollega, vielleicht hat Bösemann von diesem Grund über 10 Ecken erfahren, wahrscheinlich ist es kein tödlicher Virus, sondern irgendwas anderes, aber es kann ja irgendwas Gesundheitliches sein, warum Kollege jetzt sagt, ey, ich höre auf damit, das kann ja alles Mögliche sein, von was weiß ich, was das für einen Hintergrund haben kann, aber es kann ja sein, dass er wirklich irgendwas Gesundheitliches hat, warum er jetzt seine Karriere beenden will.
Genau, also das kann ich mir dann schon auch vorstellen einfach, so wie halt, als ich mir ein Video auch angeschaut habe von Bösemann, habe ich halt so gedacht, so ey, dadurch, dass er halt so dieses tödliche Virus erwähnt und so, kommt es halt mega unrealistisch rüber und auch, weil er dann so nach diesem Thema von Kollege hat ihm dann irgendwie auch so ein bisschen gute Besserung gewünscht, aber auch auf eine ganz, also er hat es irgendwie so voll unglücklich formuliert und ist dann direkt davon zu diesem Farid Bang-Thema gejumpt so. Dadurch kam das irgendwie auch alles so voll in einer ganz komischen Atmosphäre insgesamt, aber ja, natürlich kann's sein, dass bei Kollege wirklich irgendwas hinter den Kulissen abgeht, warum er einfach gesagt hat, ey, so lange schafft er es jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen und bevor halt Fans immer fragen und warten, ey, wann kommt dein nächstes Album, wann kommt JBG4, wann kommt dies, wann kommt das, was, wie stehst du zu dem Beef und sowas, hat man, glaube ich, als Artist nur so richtig seine Ruhe, wenn man halt selbst einfach einen Schlussstrich zieht, so dass halt für alle klar ist, ey, da kommt jetzt einfach keine neue Musik mehr und deswegen wird es jetzt halt das letzte Album sein.
Ja, naja, wir können nur gespannt bleiben und mal gucken, was sich daraus ergibt oder ob Kollege vielleicht auch darauf reagieren wird oder das irgendwie in einen Part einbauen wird. Let's see.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Aber werden wir dann bei einer der nächsten Singles sehen. Ja.
Aber gut, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Mois. Der Gute ist ja schon die ganze Zeit am, ja, wieder super wild am Content drehen. Ich habe es auch lange Zeit gar nicht wirklich mehr so geschafft, da so nachzukommen. Es war ja einmal dieser Spendenskandal, wofür diese Erdbebenopfer irgendwie über 100.000 Euro Spendengelder zusammengekommen sind, die dann anscheinend oder wo dann der Vorwurf im Raum stand, dass Mois die sich unter den Nagel gerissen hätte. Dann war irgendwie so ein Cut zu diesem Thema. Auf einmal war er von der Getränkefirma 4Bro angeblich der CEO, dann der CMO. Dann war da wieder ein Cut. Dann wollte er sein eigenes Vertriebsunternehmen aufbauen. Da habe ich dann wieder so ein bisschen angefangen reinzuschalten, habe nur gesehen, wie Mois irgendwie so sagt, ja, er hat jeden Tag 400 neue Bewerbungen und egal, was man macht, man wird da irgendwie eingestellt, wenn man noch nicht so gut im Vertrieb ist, dann macht man erstmal irgendwie HR und dann später Vertrieb oder irgendwie sowas. Und jetzt haben wir die, ne, von dieser Erzählweise hier seinen vierten Wechsel und jetzt ist er nicht mehr Mois, sondern Zeus, so nennt er sich jetzt, und spricht auch nur noch Englisch und hat sich ein wildes Tattoo stechen lassen, so auf dem ganzen Rücken.
Ja, und raucht den ganzen Tag Lalu, also kifft den ganzen Tag, nimmt Spendengelder von seinen Fans über PayPal an und ja, wirklich jeden Tag neue Social Media Videos, Reels, Stories, in denen er nur noch Englisch spricht. Also wilde Transformation. Frag mich jetzt auch, ob diese ganze Sache, ne, mit eigenen Vertriebswegen, ich glaube, das war sogar über die deutsche Vermögensberatung, ob das gerade jetzt noch aktuell ist oder ob sich das auch einfach innerhalb von Wochen aufgelöst hat. Sehr, sehr wild, was da abgeht. Und das ist aber eben nicht das Einzige gerade, sondern da ist jetzt auch Schwung reingekommen, weil Mois hat ja auch Kinder und war auch lange Zeit mit seiner Frau zusammen, mit der er eben auch die Kinder hat. Und da gab es eben schon Gerüchte, dass die nicht mehr zusammen sind. Und sie steht auch gar nicht in der Öffentlichkeit. Ich glaube, man kennt auch ihr Gesicht gar nicht. Sie hat jetzt aber dann, und das kam für mich halt so überraschend, hat jetzt auch was auf Social Media gepostet. Die Bilder auf ihrem Profil sind immer irgendwie, dass man das Gesicht nicht komplett sieht. Und hat in ihre Story dann auch ein Bild von sich gepostet, wo sie da drüber geschrieben hat, hey, ich bekomme schon seit einer Weile viele Nachrichten, warum man nichts von mir hört. Ich möchte mich aber gerade zu der aktuellen Lage nicht äußern. Danke für euer Verständnis. Und genau, dann ging dieser Screenshot erstmal umher, eben von der Ex-Frau von Mois. Und dann hat ein Instagram-Account, pixi.bbm, diesen Screenshot aus der Story von Mois Ex-Frau genommen und hat darüber geschrieben, dann fang doch eventuell mal damit an, dich dazu zu äußern, dass du zwei Familien zerstört hast, lieber Anus. und hat diese Story wurde irgendwie gelöscht und hat die dann nochmal gepostet und darunter geschrieben, weil meine Story auf wunderbare Art und Weise gelöscht wurde. Maniküre und Friseur hättest du mal nötig, wenn Mois dir Unterhalt zahlen würde. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist Pixie BBM? Und laut dem Instagram-Account Abu Intellektueller, der sehr viele Deutschrap-Memes macht, ist das die Ex-Frau von San Diego. Und da kommen wir jetzt zu den Gerüchten, die wir vor ein paar Monaten drüber gesprochen hatten, weil die ursprünglich Mock mal reingebracht hat. Und zwar, dass San Diego was mit Mois, seiner Ex-Frau, hat und deswegen diese ganze Beziehung oder die ganze Freundschaft zwischen Mois und San Diego kaputt ging, zwischen Mois und seiner Frau kaputt ging, weil da eine Affäre stattgefunden hat. Und jetzt weiß man natürlich nicht, wer hier Pixie BBM ist. Ob das wirklich die Ex-Frau von San Diego ist. Auf dem Profil gibt's keine Fotos oder sowas. Aber es geht halt komplett in diese Richtung.
Ja, genau. Also ich habe auch gesehen, dass bei dem Account von Pixie.BBM, dieser Account postet ja nur so Bilder von einem Hund, also irgendwie von ihrem Hund oder sowas. Und diese Bilder hat aber zum Beispiel San Diego mit seinem Profil auch geliked. Und eine Sache auch, ich kann es überhaupt nicht groß validieren, aber wenn man bei Google eingibt, San Diego Pixie Mois, dann kommt so ein Google-Ergebnis von Instagram, wo ein Reel, also der Name von einem Reel genannt wird, da steht Pixie featuring Mois und dann so ein Smiley mit so einer Sonnenbrille und so. Das ist aber, glaube ich, gelöscht. Also es ist quasi noch der Google-Beitrag drin, aber das auf Instagram gibt's nicht mehr. Aber es sieht so aus, als ob es da mal irgendwas gab, wo San Diego was über diese Pixie und Mois gepostet hat. Ne? Und jetzt muss man ja sagen, also wer es vielleicht nicht so ganz gecheckt hat, also da sind diese Gerüchte im Raum, dass San Diego, der ja Mois gesigned hatte damals, da war dann auch dieser riesen Diss-Track, wo gegen Asche geshootet wurde und sowas, ja, so San Diego hat Mois gesigned und dann kamen die Gerüchte, dass San Diego aber auch was mit der Frau von Mois hatte. Und jetzt hat die Frau, die weiß nicht, ehemalige Freundin oder Frau von San Diego gepostet, dass die Ex von Mois anscheinend zwei Familien zerstört hat. Also wahrscheinlich die Beziehung von ihr selber und Mois, aber auch von San Diego und dieser Pixie, weil sie was mit ihm hatte. Also das sind schon, also klar, man hat jetzt keine konkreten validierten Infos, aber für mich spricht es schon eine klare Sprache.
Ja, und ein Indiz oder Hinweis darauf, dass Pixie wirklich der echte Account ist von San Diegos Frau, könnte sein, dass sie ja, ich habe das ja gerade vorgelesen, ne, da steht, sie hat dann dazu geschrieben, Maniküre und Friseur hättest du mal nötig, wenn Mois dir Unterhalt zahlen würde. Und Mois hat dann daraufhin, nach dieser Anschuldigung sozusagen, hat er ein Reel gepostet, in dem er in seinem Konto zeigt, wie er an seine Ex-Frau in den letzten Monaten immer wieder Überweisungen getätigt hat. Teilweise auch mit so Nachrichten wie von wegen so, ey, ich vermisse dich so in die Richtung. Mhm. Ne? Also ich meine, wenn das jetzt irgend so ein Fake-Account wäre, diese Pixie, ne, dann würde er einen Mois nicht drauf reagieren, aber weißt du, was ich meine so? Also das könnte schon irgendwie so ein Indiz sein, dass da gerade alles real ist, was da im Umlauf ist. Wo jetzt aber die Frage ist, ob das wirklich real ist, ist bei einem Screenshot, den jetzt Patron Miri vor ein paar Tagen gepostet hat. Und zwar soll das angeblich der Chatverlauf sein bei Instagram, bei einer DM von Mois und San Diego aus der Sicht von Mois, also keine Ahnung, wie dieser Screenshot überhaupt zu Patron Miri gekommen ist, aber ich lese mal so ein bisschen diesen Chat vor. Mois hat geschrieben, an welchen Wochentag darf ich kommen, Bro? Würd gern zu euch einmal. Dann antwortet San Diego, und Montag bis Donnerstag? Ich komme zu euch, bin mit Anis mehr am Schreiben. Also Anis ist die Ex-Frau von Mois. Bin mit Anis mehr am Schreiben aktuell, dass du Bescheid weißt. Ich liebe sie, Brattern. Will mich um sie kümmern bisschen. Dann hat Mois drauf geantwortet, alles gut, Brat. Komm, Brattern, du bist immer eingeladen. Und San Diego wieder mit einem Herz geantwortet. Und diesen Screenshot hat Ahmad Patron Miri gepostet und geschrieben, der Verlauf zwischen Mois und San Diego, er redet über Mois, seine Frau. Also,
ja,
keine Ahnung. Aber irgendwie so diese Vorstellung, dass jetzt so wirklich San Diego einfach so bei Insta geschrieben hat, bin mit Anis mehr am Schreiben aktuell, dass du Bescheid weißt, ich liebe sie, Brat, dann will mich um sie kümmern ein bisschen. Und Mois darauf schreibt, alles gut, Brat, So kann ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen. Und sowas lässt sich halt wirklich easy faken auch.
Ey, das ist wirklich wild. Ich meine, das hat so viele Komponenten jetzt wieder, diese ganze Story. Zum Beispiel, um auch nochmal einen dritten Blickwinkel drauf zu geben, zum Beispiel Animus hat jetzt wiederum was gepostet, der meinte so, also das, was Mois jetzt gerade postet die ganze Zeit, dass er sehr viel so kifft und dann rumreißt und irgendwie so voll den, ja, ehrlicherweise schon ein bisschen verwirrten und verwirrenden Content postet, ja, so, da meinte Animus so sinngemäß, ey, so, lass es dir mal nicht durchgehen, der hat halt diese Spendengelder, die für Erdbebenopfer gedacht waren, in Höhe von 100.000 Euro. Das war ja super viel Geld, was einzelne Leute da gespendet haben von ihrem hart erarbeiteten Gehalt, weil sie dachten, dass Mois das Geld an die richtigen Leute bringt und damit was Gutes tut in diesem Krisengebiet. Man weiß immer noch nicht, was mit diesen Geldern ist. Und dass Mois angeblich jetzt diese, in Anführungszeichen, Psychose Strategie nutzen würde, also das ist jetzt so, dass man Mitleid mit ihm hat und so weiter, aber das soll man quasi so ein bisschen durchblicken und sich davon nicht beirren lassen, ja. Das war mal auch noch so, was Animus gepostet hat. Jetzt muss man aber auch sagen, man weiß ja gar nicht, also ne, das mit den Spendengeldern auch mal kurz dahingestellt, man weiß wirklich nicht, was gerade bei Mois so abgeht irgendwie, da ist ja so viel kaputt gegangen, in die Brüche gegangen, jetzt mit dieser Frau, dann das, wenn er wirklich eine Psychose hat oder sowas, und dann noch ganz Deutschland spricht so über ihn, also es ist so geisteskrank verwirrend, was da gerade abgeht. Ich weiß, ich habe gar keine Worte dafür irgendwie, also ich blick da gar nicht mehr durch.
Und das ist ja wirklich schon das ganze Jahr so, also ne, vor ein paar Monaten gab es ja ein Treffen mit Bushido und so, weißt du, wo die irgendwie über Nice or Scheiß sprechen, also alleine, was wir auch vorhin aufgezählt haben, seine ganzen Stationen jetzt in diesem Jahr, also in 2024, was da alles bei ihm passiert ist, wie häufig er seine Strategie, sein Content geändert hat und so, da ist keine klare Linie mehr so richtig zu sehen, sehr viele Streitereien mit anderen Leuten, die sich schon besorgt äußern, was Mois natürlich nicht so aufnimmt. Ich glaube, das Gefährliche ist halt immer, also kann auch sein, dass das alles wirklich so Taktik ist, so wie es einen Animus vermutet. Ich glaube, das Gefährliche ist halt immer, dass ein Mois natürlich auch denkt, dass er ja Herr seiner Sinne ist und für ihn ist alles logisch, wie er es macht. Und er weiß natürlich, dass es ein bisschen crazy ist, dass er jetzt nur auf Englisch spricht in seinen Stories. Aber für ihn ist halt immer so von wegen, ne, also so, ja, die anderen checken es nicht und so. Also weißt du so, das ist ja nicht so, dass der jetzt verlernt hat, Deutsch zu reden oder so. Der weiß ja schon, wie das auf andere Leute wirkt. Aber ich glaube, das ist halt so voll Mois sein Film gerade so. Und das ist, glaube ich, halt so dieser, so von außen ist so, boah, voll besorgt, was geht bei dem ab. Aber für Mois ist eigentlich noch alles in Ordnung, aber in Wirklichkeit ist halt nicht alles in Ordnung und das ist so diese Gefahr auch von der Psychose, dass man es halt selbst so nicht checkt, wenn er es irgendwann in ein paar Jahren sieht, denkt er sich so, oh Junge, was war da mit mir los, aber so in jetzt macht es für ihn Sinn, weil er ja trotzdem auch noch checkt, was alles abgeht, so ungefähr und er weiß, was für eine Wirkung das auf die anderen hat, aber ihm macht es halt nichts aus, weil er will jetzt gerade so der Verrückte sein einfach.
Ja, ich muss auch sagen, es sieht wirklich so ein bisschen alarmierend aus, also man muss auch, also der Vollständigkeit halber, Mois hat anscheinend so eine Krankheit, wo er so krass so, ich weiß nicht, wie der Begriff dafür ist, aber so, wo er so krass so zittert und so, da gibt's auch so Videos, wo er irgendwie sich nicht mehr eine Kippe anzünden kann, weil er so zittert und so, und das ist ja anscheinend, wenn er Gras raucht, dann geht es quasi weg, das heißt, das ist jetzt auch nicht nur so die reine Sucht, sag ich mal, aber das ist ja auch nur eine Komponente davon, also dass man ihn quasi jetzt sehr, sehr häufig Gras rauchen sieht, jetzt sieht man ihn auch immer häufiger Alkohol trinken, was davor auch nicht der Fall war und dann halt auch das Benehmen an sich, was jetzt auch nicht nur auf Gras zurückzuführen ist, ja, ich bin da voll bei dir, also ich glaube auch, dass, ja, da muss der schon ein bisschen aufpassen, wo sich das hinbewegt. Und damit sind wir fast schon am Ende von dieser Episode, wir haben nämlich noch eine Ankündigung, das kann diese Woche schon soweit sein, nachdem wir jetzt über lange, lange Zeit hinweg, über mehrere Jahre immer das gleiche Cover hatten, haben wir jetzt mal in einer großen Aktion einen wirklich professionellen Designer gefunden. Darüber werden wir euch noch ausführlich berichten. Der ist nämlich auch im Deutschrap gut verwandelt. Und wir haben einen, auch jetzt nach langer Produktionszeit ein neues Podcast-Cover uns erstellen lassen. Wir sind super happy damit. Es ist super crazy. Es ist was ganz anderes, was ganz Neues. Das heißt, wenn ihr nächste Woche den Podcast in eurer App sucht, dann kann es sein, dass das Cover ein bisschen anders aussieht. Also, guckt nach dem Namen und dann werdet ihr sehen. Ich bin mega gehypt darauf. Und deswegen bleibt mir gar nicht mehr zu sagen als danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Hört euch auf jeden Fall das Interview mit Herzog an. Ich kann es nur empfehlen. Mega interessanter Talk. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Interview geworden. Relevante Themen, um die es da geht. Und deswegen macht euch da jetzt einen Screenshot von, ladet es euch runter, dass ihr nicht vergesst, noch in das Herzog-Interview reinzuhören. Ansonsten hören wir uns alle wieder nächste Woche, immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann mit neuen Stories auch vom Splash-Festival, wo Lennart und ich waren. Neue Songs, neue Themen, neuer Gossip. Deswegen macht's gut, wir hören uns. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche, macht's gut, wir hören uns.